kam mir ein bisschen so vor wie der Prophet Elia, nachdem er einen Wahnsinnssieg über die Baalspriester errungen hat, fiel eine tiefe Depression. Und ja, da wollte er eigentlich sterben, wollte abtreten, wollte alles wegwerfen, die Flinte ins Korn werfen und sagen, hey, es reicht. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das in letzter Zeit so geht. Wie viele vielleicht in diesen Tenor, den man so in der Welt hört, mit einstimmen möchten. Ich habe schon über ein Jahr keinen Urlaub mehr gehabt. Ich möchte einfach mal wieder verreisen. Ja, Berina sagt schon, ja, gibt es noch mehr, die verreisen möchten? Oh, ganz viele. Das trifft sich gut. Ich möchte euch heute Morgen auf eine Reise mitnehmen. Und um nicht allzu große Enttäuschungen zu verursachen, nein, ich habe keinen Reisebus draußen gechartert. Ich habe auch kein Flugzeug gechartert. Es geht weder auf die Bahamas noch auf die Malediven. Nein, ich möchte eine Reise mit euch unternehmen, die ein Ziel hat. Und ich weiß zwar nicht, ob meine Worte dieses Ziel erreichen, aber ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er das Ziel erreicht. Und das Ziel ist euer Herz, ist das Innerste in eurem Leben. Und lasst uns, so viel heute Morgen urlaubswillig, reisewillig sind, mitgehen auf diese Reise. Nun, ich habe schon gemerkt, ein bisschen ist schon diese Gemeinde entwickelt. Denn eine Reise ist immer auch etwas, bisschen, was von dem Reiseleiter Verantwortung erfordert. Man könnte unterwegs den einen oder anderen verlieren. Und so geht es manchmal auch in der Predigt. Und um das zu vermeiden, möchte ich euch ein bisschen auch aufklären. Warum sind wir eine Freikirche? Warum laufen unsere Gottesdienste so ab, wie sie ablaufen? Und warum ruft der eine oder andere mal zwischendrin und beteiligt sich? Alle, die ihr schon mal so auf einer größeren Reisetour wart, wisst, der Reiseleiter, der hat Verantwortung. Der hat eine Gruppe, die er möglichst zusammenhalten muss. Vor allen Dingen dann, wenn viele Gruppen da sind. Manche kriegen dann so ein buntes Mützchen auf. Manche kriegen irgendwie sonst eine Auffälligkeit. Und der Reiseleiter ist verantwortlich. Nun, wie schafft das denn, dass die Gruppe beieinander bleibt? Ich möchte euch ein Beispiel aus der Bibel geben. Da war auch jemand unterwegs, ein Schäfer. Er hatte 100 Schafe. Von den 100 Schafen ist eins verloren gegangen. Warum denn? Was machen denn Schafe so üblicherweise, wenn sie in der Herde so irgendwo eine Weide abgrasen, wo der Schäfer sie hinführt? Ich verstehe es leider nicht, aber ich interpretiere mal, dass es nicht so ganz bewusst ist. Die blöken einfach. Die kommunizieren. Und dasselbe ist das, was wir hier in der Gemeinde tun. Wenn jemand hier vorne Gottes Wort predigt und euch mit auf eine Reise nimmt, damit ihr euch nicht verliert, dürft ihr ruhig Feedback geben. Und das ist nichts anderes. Das ist aktives Teilnehmen. Da weiß der Reiseleiter, ihr seid noch hier. Ihr seid nicht irgendwo zwischen den Felsklüften hängen geblieben. Man muss euch suchen gehen. Ja, die Reise, die ich mit euch machen möchte, geht um Wahrheit. Ich war Anfang Dezember bis kurz vor Weihnachten in Reha in Bad Buchau. Was mir da neu bekannt wurde, ist, dass eine Größe Ulms eigentlich ein Elternhaus, Geburtshaus in Bad Buchau hatte. Und zwar der Albert Einstein. Passt für alle, die das auch nicht wussten. Er ist dort geboren und er ist ja so die bekannte Größe, wenn es um Physik geht. Er hat die Relativitätstheorie aufgestellt und hat behauptet, alles ist relativ. Und in dieser Relativitätstheorie bezieht er alles, was an Materie in dieser für uns sichtbaren Welt besteht, in Relation ist zur Lichtgeschwindigkeit. Und dieses Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Denn Licht, das ist ja etwas, das wir aus der Bibel kennen. Etwas, was Timmy in seiner vorletzten Predigt erwähnt hat, von den leuchtenden Salzstangen. Und wo auch wir herausgefordert sind, weil er hat gesagt, wir sollen Licht sein. Nun möchte ich diese Relativitätstheorie ein bisschen abwandeln oder ein bisschen hinbiegen zu dem, was mein Predigtthema ist. Alles ist relativ. Und relativ ist ja ein Begriff, ein sprachlicher Begriff. Da steht drin Relation, Beziehung. Und so sehr ich die Relativitätstheorie stehen lassen möchte, weil ich kein Physiker bin und keine Ahnung davon habe, die in Frage zu stellen oder zu widerlegen, so möchte ich dann doch diese These, dass alles relativ ist, in einen anderen Bezug stellen. Alles, was wir sehen, was wir wahrnehmen, ist in einer Beziehung. Das stimmt. Und zwar in einer Beziehung zu einer festen Größe. Und da widerspricht sich meine Predigt ein bisschen mit dem Albert seine Theorie, denn er hat gesagt, es gibt keine festen Größen, alles ist relativ. Und ich möchte mal die Behauptung aufstellen, alles ist in einer Beziehung zu einer Bezugsgröße, die sich nicht verändert. Und diese Bezugsgröße, die begegnet uns in Johannes 14, Vers 6, da sagt einer, ich bin. Und dieser Ausdruck, dieser sprachliche Ausdruck, ich bin, ist nicht nur so auf einen Moment bezogen, sondern ein Seiender, ein immer Dagewesener und ein ewig Seiender. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte mal so diesen mittleren Begriff heute rausnehmen und sagen, er ist die Bezugsgröße für Wahrheit. Und da beginnt meine Reise. Und ich möchte mit euch so einen Weg gehen. Mal schauen, ob das, ja, einen Weg gehen, 6 Lügen über Gott, die wir glauben. Und ich möchte beginnen mit Aussagen, von denen wir wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, sagen würden, diese Lüge glaube ich überhaupt nicht. Und dann werden wir schrittweise diese 6 verschiedenen Aussagen durchgehen. Und ich möchte euch auf diese Reise nehmen, dass wir bei manchen vielleicht doch eine Wahrscheinlichkeit erwägen. Und Punkt. Ich möchte jetzt mal etwas total Untypisches machen. Man nimmt normalerweise die Pointe von der Predigt nicht voraus. Aber ich möchte euch erklären, warum ich diesen Weg gehe. Der Punkt ist, dass ich denke, wenn man anfängt, Lügen zu glauben, dann ist es egal, wie offensichtlich oder wie glaubwürdig sie sind. Wir sind in eine Falle getappt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von George Bernard Shaw. Was nicht, viele werden ihn vielleicht kennen von den Älteren. Die Strafe des Lügners ist nicht, dass ihm niemand mehr glaubt, sondern dass er selbst niemanden mehr glauben kann. Und diese Aussage möchte ich jetzt nicht unbedingt auf euch beziehen, sondern auf den, der die Lüge in dieses Universum gebracht hat, den Vater der Lüge. Und es erklärt auch vieles, warum. Manche haben ja die Frage, wenn Gott so gnädig ist, warum wird der Teufel nicht begnadigt? Warum gibt es für ihn keine Errettung oder Erlösung? Da ist mal eine Aussage. Und es hat nicht unbedingt ein Theologe geschrieben, sondern jemand, der einfach nur ein bisschen nachgedacht hat. Wenn man einer Lüge glaubt oder lügt, dann passiert etwas in einem. Da passiert etwas, was uns verändert. Und deswegen müssen wir da unwahrscheinlich aufpassen, denn Gottes Wort sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn darin ist dein Leben. Und deswegen geht es heute Morgen um dein Herz und um deine Beziehung zu deinem Schöpfer. Die erste Aussage, die ich hier mal so in den Raum stellen möchte, die weit verbreitet ist von Menschen, die nicht unbedingt eine Gemeinde oder eine Kirche aufsuchen: Gott existiert nicht. Wenn ich euch frage, gibt es hier jemanden, der diese Aussage unterstreichen möchte? Ich sehe keine Hände. Also das ist so diese Lüge, wo ich sage, würde jetzt an gläubigen Menschen, Leuten, die eine Gemeinde besuchen, die einen Glauben haben, niemand unterstreichen. Und ich möchte immer wieder dazu eine biblische Aussage machen: Gott ist zwar unsichtbar, doch an den Werken seiner Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, weil da auch manche diskutiert haben: ja, aber was ist mit denen, die Gottes Wort nicht gehört haben? Es waren immer so die Gedanken: was ist mit und die, die jetzt nicht in unserer Mitte sind? Gott möchte nicht zu denen reden, die nicht da sind. Gott möchte zu dir heute Morgen reden. Er möchte dein Herz erreichen und er möchte, dass du keine Lügen glaubst, sondern dass du der Wahrheit vertraust. Die andere Aussage ist: Gott ist tot. Wir alle, oder die Jüngeren kennen mit Sicherheit alle diese Filmserie: Gott ist tot, Gott ist tot 1 und 2 und mittlerweile ist wahrscheinlich schon der dritte Teil unterwegs. Da geht es auch, das ist ein christlicher Film, wo es um diese Theorie geht, wo Wissenschaftler versuchen, ihre Studenten an der Nase herumzuführen oder vom Glauben abzubringen, ihren Glauben in Frage zu stellen. Und für viele ist das wirklich eine Herausforderung, die einem im Alltag begegnet. Ist Gott tot? Die Bibel sagt, ja, klar, Jesus war tot. Aber er ist nicht dort geblieben. Und jeder, der Gott gern als tot deklarieren möchte, hat meistens Grund und Ursache, weil er merkt, dass da was anderes da ist, dass diese Aussage nicht stimmen kann. Denn Jesus selber hat gesagt: so wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Und Leben ist in dem Fall jetzt nicht nur als physisches Dasein zu verstehen, sondern Leben in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Bandbreite, in all dem, was das Leben zu bieten hat. Leider sind wir Menschen da manchmal ein bisschen engstirnig und wollen uns nur das rauspicken, was uns passt, was uns angenehm ist. In die Ferne reisen. Am Strand liegen und fünfe gerade sein lassen. Aber es gehört auch dazu, Tage, die nicht das beinhalten, was uns Freude bereitet, die das beinhalten, was uns manchmal wirklich auch schwerfällt. Entscheidungen und Wege zu gehen, die unangenehm sind, die anstrengend sind. Aber diese Wege sind genauso von Gott gewählt und die möchte er mit, und da möchte er dich nicht drum berauben, denn die sind wichtig in deinem Leben, zum Entwickeln deines Charakters, zum Herausarbeiten der Fähigkeiten und Begabungen, die er in dein Leben hineingelegt hat. Und darum ist es wichtig, dass wir Gottes Wort glauben, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Bandbreite, und dass wir nichts davon wegtun. Weil Jesus hat gesagt, wer von irgendeinem, nur ein Satzzeichen, ein kleines Betonungszeichen aus dem Gesetz entfernt, der ist schuldig. Gott möchte die ganze Fülle seiner Herrlichkeit für dein Leben. Es gibt diese Aussage: Gott ist weit weg. Möchte ich mal fragen heute Morgen: wie weit ist Gott denn von dir weg? Manche meinen, Gott ist irgendwo in so einem hohen Gebirge, hat sich verschanzt, sagt, ach, die Menschen, die sind so nervig mit ihren Kleinigkeiten. Tagtäglich stürmen sie auf mich ein mit einer Flut von Gebeten und Anliegen und Sachen, die sie gern erledigt hätten. Manche sind auch der Meinung, um da hinzukommen, wo er ist, das ist so eine mühsame Bergwanderung über Schotterfelder, steile Berghänge, gefährliche Abgründe. Das sind Dinge, die manche Leute glauben. Und wenn du nicht dazu gehörst, danke deinem Schöpfer dafür, dass er dir vielleicht schon mehr Offenbarung geschenkt hat. Aber nicht jeder ist in dieser glücklichen Lage. Manche meinen echt, Gott ist weit weg. Gott sitzt im Himmel irgendwo, im anderen Ende einer Galaxie. Aber wie weit weg ist denn Gott tatsächlich? Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus, ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Die Nähe, wie weit Gott weg ist, die bestimmst du ganz alleine. Denn Gott hat nie die Absicht gehabt, von dir getrennt zu sein. Und er hat auch nicht die Absicht, sich von dir zu entfernen. Aber wie nahe du ihn an dich ranlässt, das bestimmst du. Wie weit öffne ich mich im Lobpreis, in der Anbetung? Wie weit öffne ich mich seinem Wort? Darf es, so wie es geschrieben steht, in meinem Herzen, in meinem Leben Gestalt gewinnen? Oder sage ich, das ist für meinen Nebensitzer, das ist für den in der hinteren Reihe? Oder das ist für denjenigen, der heute gar nicht da ist? Lass Gottes Wort dein Herz erreichen. Manche sind auch der Meinung, Gott kennt mich nicht. Sind manche Leute, die ganz gerne in so 10.000, 20.000, 100.000 Besuchergottesdienste gehen. Die sagen, da bin ich einer unter vielen. Kann ich mich gut verstecken. Und wisst ihr was? Vielleicht wird nicht der Redner da vorne oder die Aufsicht dich wahrnehmen. Aber du kannst eins sicher sein. Auch in solchen Großstädten kennt Gott jeden einzelnen Menschen. Denn er hat gesagt, alle eure Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Er hat Omi letztens mal so einen Spruch ausgelassen, da hat er bei Gott, bei ihm leichte Arbeit. Ich sag, egal, er kennt auch die, die mal da waren. Und wer den Omi von früher kennt, weiß, dass er nicht immer so ausgesehen hat. Im Psalm 139 hat David das wunderbar zum Ausdruck gebracht. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Und zwar nicht nur meine Oberfläche, mein äußeres Aussehen, meine vorhandenen oder nicht vorhandenen Haare. Nein, er sagt hier durch und durch. Und wisst ihr was? Ich erschrecke immer wieder mal, wenn ich so mit dem Herrn im Austausch bin, wenn ich ihm vielleicht manchmal was an den Kopf werfe, was mir nicht ganz so passt. Und ihr dürft mir glauben, Gebet ist nicht nur manchmal demütiges, heiliges auf den Knien sein, sondern manchmal ist es auch so ein richtiges Wortgefecht. Und ich kann euch nur ermutigen, seid da mutig, sei der du bist, denn Gott kennt dich sowieso. Und wenn du wütend bist und ärgerlich, dann darfst du das Gott so sagen, wie du das denkst. Er versteht dich und er ist kein Mensch, dass er sich beleidigt zur Seite dreht und sagt, hey, komm mal runter und dann rede ich in 3 Tagen wieder mit dir, sondern er hält es aus. Und ich möchte euch deswegen auch ermutigen, haltet euer Gebetsleben nicht zurück und meint nicht, ich muss in einer bestimmten Stimmung sein. Elia hatte damit sehr viel Erfahrung. Er war von Gott weggelaufen, er hat ihm die Meinung gesagt, ist weiter weggelaufen, hat sich dann in der Höhle versteckt, und Gott ist ihm dann begegnet. Gott hat aber gesagt, nächstes Mal schauen, wie gut du mich kennst. Zum nächsten Mal kam richtiger Sturmwind und so richtig etwas mit Dynamik und Power, das, was wir manchmal auch im Gottesdienst erleben und was uns manchmal auch so begeistert und uns oft viel leichter mitnimmt. Aber Gott war da gar nicht da drin. Dann kamen verschiedene andere Naturereignisse, aber in einem leisen Säuseln war Gott dann präsent. Und Elia hatte diesen Impuls aufgenommen. Und ich denke, wenn wir manchmal vor Gott zur Ruhe kommen, wenn wir wahrnehmen, wo er wirklich zu finden ist, auch in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben, in denen unsere Gefühle manchmal auch hochkochen und man manchmal alle möglichen Leute lieber auf den Mond schießen würde, damit sie einen Jahr nicht mehr ins Leben hinein Einfluss haben. Und wenn unsere Gefühle wieder runterkommen und Gott uns begegnen kann, stellen wir manchmal fest, die Situation ist gar nicht so schlimm, wie das, dass wir die Tendenz haben, uns ganz gern von Gott zu entfernen. Manche hat vielleicht so im Verlauf der letzten 1 bis 1,5 Jahre auch dieses Gefühl geteilt, Gott hat doch gar kein Interesse an mir. Ich sehe, da gibt es Leute, die tun überhaupt nichts, um sich in die Gemeinde einzubringen. Ich sehe Leute, die fragen überhaupt nicht nach Gott, denen geht's blendend. Die fahren in Urlaub, die tun und lassen, was sie wollen. Die gehen auf die Straße, demonstrieren und rebellieren. Denen geht es auch nicht schlechter wie mir. Und ich bemühe mich, ich möchte mein Herz öffnen für Gottes Reden und nehme manchmal so wenig wahr von Gottes Segen, so wenig wahr, dass diese Kraft mich trägt und dass ich wirklich geborgen bin. Wisst ihr was? Gottes Wort sagt ein bisschen was anderes. Wer sich an euch vergreift, der tastet meinen Augapfel an. Und auch wenn Gott nicht derjenige ist, der wie wir Menschen dann gleich wie ein HB-Männchen durch die Decke schießt und alle gleich an die Wand stellt, die sich wieder sein Wort und wieder sein Recht auflehnen, dürft ihr ihm vertrauen. Das, was mit uns jetzt geschieht, wo wir manchmal einfach nicht ausweichen können, sondern uns unter Bestimmungen und unter Gesetze unterordnen müssen, weil uns das auch von Gott verordnet ist, das geht an Gott nicht spurlos vorbei. Er nimmt es wahr. Und er ist nach wie vor im Regiment. Er ist nach wie vor derjenige, der sagt, was vorgeht in diesem Universum. Ob wir das wahrnehmen oder nicht. Und wenn manche die Befürchtung haben, ja, wir werden hier als Gemeinden unterdrückt, wir dürfen nicht mehr anbeten, wir dürfen nicht mehr im Lobpreis teilnehmen, wir müssen doch jetzt irgendwann mal aufstehen und auf die Barrikaden gehen. Glaubt mir, der, der im Himmel thront, der lacht ihrer. Und zu gegebener Zeit wird Gott seine Herrlichkeit und seine Macht demonstrieren. Aber nicht in dem, dass wir ausbrechen. Ein Heer ist immer nur so stark wie die Einigkeit, die unter dem herrscht. Und wenn irgendwelche Splittergruppen seitlich ausbrechen und meinen, sie könnten besser kämpfen als der, der diese Herrscher anführt, die werden wahrscheinlich böse Wunden davontragen, aber nicht den Sieg. Aber wenn wir bei dem Heer trotz Gottes bleiben, dann werden wir dem folgen, der uns vorangeht. Und er hat uns diese Zusage gemacht. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder auch mal Menschen, die sagen, wenn ich Jesus nachfolge, was habe ich dann noch vom Leben? Manche haben Angst, er könnte irgendwas von mir einfordern, was mir lieb und wichtig ist. Weißt du was? Meistens sind Menschen, die was von dir erwarten. Wenn irgendjemand sagt, du solltest dich so oder so verhalten, solltest dies oder jenes lassen, dann ist das sicherlich ein gut gemeinter Rat, aber das ist in der Regel ein Rat von einem Menschen. Aber wenn Gott zu deinem Herzen spricht und sagt, du solltest dies oder jenes nicht tun, dann garantiert nicht, weil er dir was wegnehmen will, sondern weil er dich freisetzen möchte für Besseres. Und wenn immer Gott etwas von uns fordert, egal ob das ist, dass er dir aufs Herz legt, dann nachher in das Opferschwein was reinzulegen, oder zu dir redet und sagt, hey, die Zigarette, die sollte eigentlich deine letzte sein, oder ob er sagt, hey, du hast dich in letzter Zeit sehr viel negativ über deine Geschwister geäußert. Egal. Jeder hat unterschiedliche Baustellen in seinem Leben und keiner muss auf den anderen mit Finger zeigen. Aber wenn Gott zu dir redet, dann sei dir über eins im Klaren, er will dir definitiv nichts wegnehmen. Er möchte dich bereichern. Ich aber bringe Leben. Und das im Überfluss. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Leben hat für manche Leute eine unterschiedliche Bedeutung. Für den einen heißt Leben, jede Herausforderung annehmen und jedes Glück genießen und alles Negative, also was für uns negativ wirkt, abzulehnen. Wer möchte denn schon sein ganzes Leben arbeiten gehen? Buckeln? Wer möchte nicht viel lieber mit einem PS-starken Auto durch die Gegend driften? Ist beides gehört zum Leben dazu. Eines muss das andere nicht ausschließen. Aber wir können uns nicht nur immer die Rosinen rauspicken, sondern wir müssen dann, wenn Gott sagt, jetzt ist was anderes dran, jetzt ist ein neuer Weg dran, dann müssen wir bereit sein und zu sagen, ja, ich möchte leben, und zwar vollkommen im Überfluss. Und wenn das dann vielleicht auch mal heißt, jetzt ist eine Gebetswoche angesagt oder eine Woche Fasten, dann sollte das zu unserem Leben genauso dazugehören und Platz haben, wie die schönen und angenehmen Dinge des Lebens. Wie 2 Wochen Malediven oder so. Ich möchte euch mal jetzt noch ein paar Wahrheiten über Gott mitteilen, weil wenn man nur diese Lügen, die im Raum stehen, betonen, hat manchmal vielleicht den Eindruck, ich möchte euch provozieren zu lügen. Nein, ich möchte den bloßstellen, der die Lüge in Person ist, und ich möchte Wahrheit in eure Mitte hineinstellen. Er ist für dich gestorben und wieder auferstanden. Das steht mal absolut fest. Er will dir nahe sein. Nicht erst morgen, nicht erst in 5 Jahren, sondern jetzt, hier und heute. Er kennt dich. Er kennt auch, wo du dich vielleicht selber manchmal belügst oder Dinge vor dir herschiebst oder wegschiebst, weil du einfach keine Lust hast, dich hier und jetzt für ihn zu entscheiden. Er liebt dich. Und Liebe heißt einfach mal auch nicht nur, wie Timmy das immer sagt, die weiche Liebe, sondern manchmal auch harte Liebe, die einem Entscheidungen abverlangt, die einen zur Konsequenz erziehen möchte, in dem Wissen, wenn ich diesen Weg gehe, komme ich ans Ziel. Er will dir aber auch Hoffnung geben, und zwar eine Hoffnung, die bestehen bleibt. Nicht wie manche Hoffnungen, die so wie Wahlversprechen vor der Wahl im Raum stehen und nach der Wahl plötzlich vom Tisch sind oder keinen mehr interessieren, sondern die Hoffnung, die er gibt, die hat er vor Millionen von Jahren festgeschrieben und die gilt weit über die Zeit hinaus, die wir auf dieser Erde verbringen werden. Und er will dich beschenken. Und wisst ihr, was das Gute ist? Nicht nur an Weihnachten, nicht nur an deinem Geburtstag, sondern hier und heute und jetzt will er dich beschenken mit Reichtum, den nur er geben kann. Nämlich, wir haben das vorhin schon so mitgekriegt, inneren Frieden, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, mit der Fähigkeit, auch Umstände zu akzeptieren, die unangenehm sind, Es sind Dinge, die kann er schenken, die kann er in dir herausarbeiten, wenn du es zulässt. Ich möchte jetzt meine Predigt zusammenfassen, noch mit einem kurzen Beispiel, das die meisten von uns kennen. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt vom verlorenen Sohn. Und in diesem Gleichnis kommen ja eigentlich zwei Söhne vor. Ich hoffe, soweit könnt ihr mir folgen. Der eine, der verließ das Vaterhaus. Man könnte es so interpretieren, er hat ja die Existenz Gottes oder seines Vaters verleugnet. Er hat gesagt, das, was hier zu Hause läuft, das will ich nicht mehr mitmachen. Ich habe bessere Ideen, ich habe eine bessere Perspektive. Ich wähle, meinen Weg zu gehen. Er selber hat gewählt, in die Ferne zu gehen, also die Nähe des Vaters zu verlassen. Das führte ihn an den Punkt, wo er selbst seine Identität verloren hat und sich selber verleugnet hat, gesagt, ich bin ja gar kein Sohn mehr, ich tauge bestenfalls noch als Tagelöhner, aber denen geht es eigentlich noch besser wie mir. Weil er hatte nicht mal was zu essen und seinen den früheren Angestellten wusste er, die hatten eigentlich im Überfluss, die hatten genug zu essen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Sohn, der hatte sich ganz anders entschieden. Der hatte sich entschieden, nichts zu tun. Und wisst ihr, dieses Bild, das Jesus hier in den Raum stellt, das gleicht sehr vielen Menschen, die eine Gemeinde besuchen. Die waren vielleicht schon seit jeher gläubig oder sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, die einen mehr oder weniger. Waren scheinbar in der Nähe des Vaterherzens, haben scheinbar aber auch die Gebote eingehalten und das ist das, was so einen frommen Menschen ja ausmacht. Man kommt, so wie man Lust hat, zum Gottesdienst, man übernimmt das eine oder andere Pöstchen, wenn man da dann auch ein bisschen öfters anerkannt wird. Aber all das, worin er gelebt hat, war eine Selbsttäuschung. Er war nie dem Herzen des Vaters nah. In dem Moment, wo er behauptet hat, ich habe nie ein Gebot von dir übertreten, Vater, da hat er die größte Lüge seines Lebens gemacht, weil in dem Moment hat er nämlich das Gebot übertreten. Der Vater hat ihn eingeladen. Komm rein, wir wollen feiern. Er war vollkommen in Unkenntnis, welcher Reichtum und welche Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen. Er lebte in einem Haus, in dem alles vorrätig war. Und was hat er davon benutzt? Nichts. Wisst ihr, wie viele Menschen hier in Gemeinden, nur in dieser, in anderen sitzen, die keine Ahnung haben, welchen Reichtum ihnen zur Verfügung steht? Welche Schätze Gott bereitstellt, damit dein Leben reich ist? Geöffnete Augen des Herzens, Ohren zu hören, wie ein Jünger hört. Schätze und Reichtümer, Gaben, die besser nicht sein könnten. Wir haben von Gott Zusagen, dass wir hingehen sollen, Kranke gesund machen, Tote auferwecken sollen, Dämonen austreiben, was auch immer. Wie viel davon hast du in deinem Leben realisiert? Dieser zweite Sohn hatte ein Leben in Armut und ohne Freude. Und wisst ihr warum? Er hat einer Lüge geglaubt. Und wer hatte diese Lüge ausgesprochen? Sein Bruder? Sein Vater? Das ist der Punkt, an den ich eigentlich hinkommen wollte. Sehr oft sind wir selber diejenigen, die uns belügen. Weil Gottes Wort ist die Wahrheit und alles ist in Relation zu diesem Wort. Und wenn du zu bequem bist, dich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, kannst du weder deinem Pastor noch deinen Ältesten noch irgendjemanden Vorwurf machen. Gott möchte dein Leben reich machen und er sucht dich, er möchte dir begegnen, er möchte heute Morgen in dein Leben so eintreten, dass es von jetzt bis in alle Ewigkeit nicht mehr das Gleiche ist. Er möchte, dass du nicht mehr in Armut lebst. Dass das, was dir immer wieder so in den Augen glänzt, was du gerne hättest, wo du im Leben anderer Reichtum siehst, damit möchte er dich heute Morgen beschenken. Was hält dich davon ab? Und was ist unsere Erziehung, unsere Kultur? Man darf doch nicht so sich verhalten. Man darf nicht anderen seine Gefühle zeigen. Man darf nicht öffentlich rumhüpfen oder dies oder jenes machen. Das sind oft so Lügen, wo die Gesellschaft uns prägt. Aber glaubst du diesen Lügen oder glaubst du Gottes Wort? Er sagt, ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind und ich möchte dir heute Morgen so die Hände füllen, so dein Leben reich machen, dass du vor Freude platzt. Wir betrachten oft den verlorenen Sohn als den, der das Vaterhaus verlassen hat. Aber komischerweise, trotzdem, dass er sich daneben benommen hat, trotzdem, dass er seinen Vater verleugnet hat und beschämt hat in größter Möglichkeit, er wurde wieder eingesetzt. Er hat wieder erlangt, was ihm weggenommen wurde. Du selber hast heute Morgen die Wahl zu sagen, bin ich der eine oder der andere? Fühle ich mich wohl, so wie es ist? Oder weiß ich, dass ich was verändern sollte? Gott wartet auch eine Antwort von dir. Ich möchte zum Ministry Time kommen und euch ein paar Fragen, ein paar Angebote machen. Das ist jetzt also nicht das Formular, das dann zum Unterschreiben wäre für die Maledivenreise. Und dann die Frage, welche Aussagen beeinflussen mein Leben? Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Morgen bist. Wie es an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie aussieht. Was irgendjemand in deinem Leben ausgesprochen hat oder was du dir selber einredest. Lass Gottes Wort heute Morgen dein Herz erreichen und sagen, Gott, ich will keine Lüge glauben. Ich möchte von dir, der Wahrheit, überzeugt sein. Falls ich an einem Punkt bin, wo ich festgestellt habe, ich bin in eine falsche Richtung gegangen, bin ich denn bereit, umzukehren? Manche genieren sich, sagen, ja, dann kriegt ja jeder mit, dass ich falsch gegangen bin. Glaub mir, dieses Gefühl ist gar nichts gegen den Verlust, den du erleidest, wenn du nicht in Gottes Willen lebst, wenn du nicht an seinem Herzen bist, wenn du nicht in seiner Nähe lebst und von seiner Fülle tagtäglich rausschöpfen kannst. Es kommt zu meinem letzten Angebot. Welche Ziele oder Perspektiven wähle ich für mein Leben? Soll Jesus alles und das Wichtigste in meinem Leben sein? Oder gibt es doch noch diesen tollen Sportwagen, der irgendwo auf der Welt auf mich wartet, die Traumvilla oder der Traumurlaub. Das alles kostet so viel Zeit und Energie und natürlich, wenn man möchte, kann man sich dafür entscheiden. Aber glaub mir, gegen diese Wohnung, die Jesus uns schon vorbereitet hat im Himmel, ist all das Armut, blanke Armut. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke dir dafür, dass du unsere Herzen kennst. Du weißt auch, wie viele Menschen heute Morgen hier sitzen, die sagen, was ist das für eine Predigt? Danke dir dafür, dass du, Heiliger Geist, in die Herzen hineinschaust und jeden an deinen Punkt erreicht hast. Und ich setze jetzt Gnade und Liebe und Treue Gottes frei, dass Menschen sich öffnen für dein Wirken, Heiliger Geist, und dass sie zu dir kommen, heimkehren zum Vater, dass sie bereit sind, nicht in Armut zu leben, sondern die Fülle deines Reichtums auszuschöpfen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirksam bist und dass du uns als Gemeinde entwickeln wirst zu Menschen, die deiner würdig wandeln und leben, nicht nur in Niedrigkeit und Demut und Armut, sondern vor allen Dingen, dass wir deinen Reichtum repräsentieren. Charakterstärke, Liebe und all die Frucht des Geistes, die du in uns ausgestalten möchtest. Amen.